Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die EU-Kommission möchte die Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen ändern. Die entsprechenden Vorschriften sind in Arbeit. Ein Entwurf ist jetzt bekannt geworden. Der Entwurf unterscheidet zwischen klassischer Gentechnik und neuen Züchtungsmethoden wie der Genschere CRISPR-Cas. Anders als bisher müssten dann Lebensmittel nicht mehr gesondert gekennzeichnet werden, wenn diese neuartigen Methoden verwendet werden. Anfang Juli soll der Gesetzentwurf offiziell vorgestellt werden und könnte auch noch modifiziert werden, aber die Richtung ist schon jetzt erkennbar. Grüne Gentechnik soll auch in der europäischen Landwirtschaft künftig leichter angewandt werden, um besser auf Dürren und andere Folgen der Klimaerwärmung reagieren zu können. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Britta Fecke. Was sind das denn für neue Methoden, die Europäische Union zulassen möchte?
Ja, es soll um die Veränderung im Genom, also der Erbinformation, gehen, bei denen Genabschnitte der Pflanze ganz gezielt manipuliert werden. Dabei werden nicht artfremde Gene eingebaut. Also es kommt jetzt kein Karottengen in eine Tomate, sondern das Erbgut einer Pflanze wird punktgenau verändert. Bestimmte Genabschnitte werden blockiert oder sie werden gezielt angeschaltet, sodass zum Beispiel Reis mehr Beta-Carotin produziert und somit einer Mangelernährung vorbeugen kann oder Weizen von sich aus weniger schwer verträgliches Gluten herstellt. Es kann aber auch sein, dass die Pflanzen mehr allergene Stoffe produzieren. Man kann solche Mutationen oder Veränderungen auch durch Bestrahlung der Zellen oder chemische Behandlung hervorrufen. Das dauert aber sehr viel länger und ist auch weniger präzise als bei diesen gentechnischen Methoden, macht aber am Ende dasselbe. Rein wissenschaftlich ist die CRISPR-Cas-Methode eine präzisere, moderne Züchtungsmethode als die konventionelle Züchtung, in der man über Jahrzehnte Pflanzen immer wieder kreuzt und dann halt hofft, dass zufällig eine dabei ist, die genau die Eigenschaften hat, also dürreresistent sein zum Beispiel, als eine andere. Und jetzt kann man es eben mit diesem Genom-Editing viel schneller und präziser machen. Die Idee dahinter ist aber dieselbe.
Es gibt Zustimmung und Kritik an den Plänen der Europäischen Union, diese Methoden zu erleichtern. Was sind die Reaktionen und wie steht es um die Kennzeichnung?
Ja, also gekennzeichnet werden müssen die Pflanzen halt erst, wenn sie mehr als 20 genetische Veränderungen als die herkömmlichen Pflanzen haben. Und die Kritik ist vielfältig. Die kommt von Umweltverbänden und auch der ökologischen Landwirtschaft. Ein Kritikpunkt ist die Wahlfreiheit. Denn wer keine Gentechnik mehr auf dem Teller haben will, der kann das in Zukunft, wenn es denn so durchkommt, nicht mehr erkennen. Es wird auch von dem Ende der ökologischen Landwirtschaft gesprochen, denn die wirtschaftet ja Gentechnik frei. Und wenn jetzt großflächig auf so einem Nachbarfeld die neue Gentechnik ausgesät wird, also Pflanzen, die so manipuliert wurden, dann werden sich diese Pflanzen auskreuzen und auch auf den Nachbarfeldern auftauchen, weil die Pollen natürlich nicht Halt machen vor irgendeinem Feld. Man muss aber dazu sagen, dass die Ökolandwirtschaft ja nicht nur Gentechnik frei bedeutet, sondern sie bedeutet zum Beispiel auch nicht den Einsatz von Glyphosat. Also Ökolandbau ist ein bisschen mehr und hat mehr Unterscheidungsmerkmale, als nur Gentechnik frei zu sein. Es gibt Gefahren, die Umweltverbände ins Feld führen, dass die transgenen Pflanzen einfach mehr Gefahren mit sich bringen. Das wurde aber widerlegt in einer großen Metastudie von italienischen Forschern. Die haben 2014 mehr als 1800 Studien analysiert und kamen zu dem Schluss, dass die Sorten mit gentechnischen Methoden des Gen-Editing nicht problematischer sind als aus konventioneller Züchtung.
Sind die Sorgen also eher unberechtigt?
Jein. Aus wissenschaftlicher Perspektive hätte ich keine Bedenken, aber mit Blick auf die Vielfalt und die Patente schon. Denn die Abhängigkeit von großen globalen Agrarkonzernen wie Syngenta oder Bayer, die dann wenige Patente in der Hand halten, weil die sind ja dann für die Züchtung verantwortlich, die können am Ende auch die Preise diktieren. Und auch die Bauern in den Entwicklungsländern, die werden so in eine Abhängigkeit gezwungen. Wir erinnern uns, in Indien wird fast nur noch gentechnisch veränderte Baumwolle angebaut. Weil die Bauern aber die Lizenzgebühren nicht mehr zahlen konnten, gab es vor einiger Zeit eine riesige Welle von Selbstmorden. Für Landwirte, die Gentechnikpflanzen aussehen, heißt das nämlich, dass sie das patentierte Saatgut jedes Jahr kaufen oder die Lizenzgebühren zahlen müssen. Und meist gibt es ja zu dem Saatgut auch noch das passende Pestizid. Das kostet dann nochmal. Also dadurch, dass die Landwirte ihr eigentlich ureigenes Recht verlieren, das Saatgut selbst zu vermehren, geraten sie in Abhängigkeit von globalen Saatgutkonzernen, die dann immer mächtiger werden. Es kann auch passieren, dass die Bauern, die gar nicht das Saatgut ausgebracht haben, am Ende auch zahlen sollen, weil nämlich das Gentechnik-Saatgut ausgekreuzt wurde. Also wir müssen oder die EU sollte, was die Macht und die Möglichkeiten der großen Agrarkonzerne anbelangt, wirklich genau hinschauen, dass sie denen keinen Freifahrtschein ausstellt. Und dann wird hier immer gesagt, wir brauchen die Pflanzen wegen des Klimawandels. Ja, wir brauchen mehr Auswahl und man sollte auch keine Möglichkeit in den Wind schlagen. Aber es gibt eben auch viele andere Sorten, die in Vergessenheit geraten sind. Alte Sorten, deren Samen aber gar nicht mehr erhaltlich sind, auch weil die Agrarkonzerne versucht haben, dort Patente anzumelden. Und es gibt eben auch Sorten aus wärmeren Regionen, wie zum Beispiel die Kichererbse. Auch da könnten wir versuchen, die hier anzupflanzen. Das heißt, wir sind nicht ausschließlich auf diese Art von manipulierten Pflanzen angewiesen.